hab gerade eben gesagt bekommen, dass der Dame hier spontan geheilt worden ist von Rückenschmerzen. Ehre sei Gott. Ich freue mich immer, wenn jemand geheilt wird. Halleluja. Gott ist gut, Gott macht es so gerne. Und es ist gut, wenn wir ihm Ehre geben dafür, dass er der große Heiler ist. Ja, vorletzter Teil. Leben mit Vision Teil 17. Noch einmal, dann haben wir es geschafft. Der Titel heute, ein Weltklasse-Christ werden. Oh, so, ich heiße euch herzlich willkommen, euch hier, euch zu Hause oder wo auch immer beim Joggen an den Medien, die wir hier herstellen. Es ist gut dabei, dass ihr dabei bleibt und euch mit Gottes Plan für euer Leben beschäftigt, denn darum geht es in dieser Serie. Das letzte Mal haben wir uns mit unserem göttlichen Auftrag auseinandergesetzt und haben festgestellt, dass der Auftrag Gottes für dich von großer Bedeutung ist und für Gott von großer Bedeutung ist, ihn zu kennen. Deine Mission, die Gott dir gegeben hat, ist eine Fortsetzung der Mission Jesu in dieser Welt und sie ist ein wunderbares Vorrecht. Anderen Menschen zu erzählen, wie sie das ewige Leben erhalten können, ist das Größte, das du je tun kannst. Deine Mission hat Bedeutung, nicht nur für die Zeit, dass Menschen ein gutes Leben, die Fülle des Lebens kennenlernen, sondern eben auch für die Ewigkeit. Und diese Mission, die gibt deinem Leben Sinn. Du weißt, es gibt einen Grund, warum du hier bist. Und der ist nicht nur, ja gut, du kriegst die 70, 80 Jahre schon irgendwie rum und versuchst ganz gut durchzukommen, sondern es ist mehr. Gott hat mehr für uns und auch einen größeren Auftrag als das für uns. Wir haben uns außerdem die vier Bestandteile der Botschaft deines Lebens angeschaut. Ich hoffe, ihr habt alle dieses Handout mitgenommen, diesen Handzettel, wo ihr mitarbeiten konntet und euer eigenes Zeugnis auch aufstellen konntet, den Bericht eures Lebens. Ich habe eine E-Mail bekommen von jemandem, der sagte, er hat das getan und war ganz begeistert über diese Anleitung. Wir haben gesagt, zum einen ist es das persönliche Zeugnis, dein Lebensbericht, die Geschichte, wie du selbst zu der Beziehung mit Jesus Christus überhaupt gefunden hast. Das ist der erste Bestandteil. Der zweite war die Lektionen deines Lebens. Was hat Gott dir schon beigebracht? Was hast du gelernt? Was hast du aus dem Wort Gottes mitgenommen und angesetzt? Und dann der dritte Teil, deine Neigungen, die du von Gott her auch hast, Themen oder Menschen, die Gott dir aufs Herz legt und die dich beschäftigen. Ich weiß, eine der Neigungen bei mir ist Vaterschaft. Immer wenn ich mich näher mit diesem Thema beschäftige, fange ich an zu weinen. Wenn ich Lieder höre über das Thema oder Predigen oder einen Film, wo das Thema wichtig ist, da rührt es mein Herz so tief an, dass ich merke, das ist eins meiner Hauptthemen. Genauso Ehe. Wo immer ich von Scheidung höre, ich kann weinen für Menschen, selbst wenn ich die gar nicht kenne. Und ich merke, das ist von Gott. Da ist von Gott was reingelegt, wo es mich schwerpunktmäßig hinzieht, für Ehen zu arbeiten. Auch das Ehen gut starten. All diese Punkte sind mir so auf dem Herzen. Und der vierte Punkt ist die gute Nachricht. Also die Botschaft der Errettung selbst. Das ist ein Teil dessen, was deine Botschaft, die Botschaft deines Lebens ausmachen sollte. Und heute entwickeln wir diese Gedanken weiter, um nämlich herauszufinden, wie du ein Weltklasse-Christ werden kannst. In Markus 16 steht, dann sagte er, Jesus, zu ihnen, geht in die ganze Welt und verkündigt die gute Nachricht allen Menschen. Der Psalm 67 lässt uns wissen, Gott sei uns gnädig und segne uns. Sieh uns an im Licht deiner Liebe, dann wird man auf der ganzen Welt erkennen, dass du uns führst. Alle Völker werden sehen und verstehen, du willst die Menschen retten. Ihr könnt da jetzt einen Exkurs machen, wie vom Alten Testament her, von Adam und Eva an, bis zu den Propheten, bis in den neuen Bund hinein, es schon immer Gottes Plan und Wille und Absicht war, Menschen zu retten, nicht nur die Juden, sondern die ganze Menschheit. So, der Missionsauftrag, Menschen für das Evangelium, für Christus zu gewinnen, ist dein Auftrag. Und letztendlich musst und kannst nur du entscheiden, ob du ein weltlicher Christ oder ein Weltklasse-Christ sein willst. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Man könnte es anders ausdrücken und könnte sagen, du kannst entscheiden, möchtest du ein Bekehrter sein, der gerade so auch in den Himmel kommt und das alles gerade so hingeht, oder möchtest du ein Jünger sein? Also jemand, der wirklich sagt, 100% seines Wortes gilt für mein Leben. Das ist mein Lebenshandbuch. Und nicht nur die Teile, die mir gut schmecken und gut gefallen und in mein Lebenskonzept passen. Man könnte sagen, ist Gott Lenkrad oder Reserverad? Das drückt es so ein bisschen aus, was ich meine. Und der Weltchrist, für den ist der Gott in dieser Bibel Lenkrad. Der darf die Richtung bestimmen. Weltliche Christen suchen bei Gott in erster Linie die Erfüllung ihrer persönlichen Bedürfnisse. Das sind Menschen, die sind gerettet, aber selbstbezogen geblieben. Sie lieben es, christliche Konzerte und bereichernde Seminare zu besuchen, doch du wirst sie niemals auf Missionskonferenzen antreffen, da sie nicht daran interessiert sind. Ihre Gebete konzentrieren sich in erster Linie daran, ihren eigenen Segen zu empfangen und ihr eigenes Glück. Das ist ein Ich-zuerst-Glaube. Wie kann Gott mein Leben angenehmer machen? Sie wollen Gott für ihre Ziele missbrauchen, statt sich von ihm für seine Ziele gebrauchen zu lassen. Weltklasse-Christen dagegen haben eine ganz andere Gesinnung. Die wissen, dass sie gerettet wurden, um zu dienen und um einen Auftrag zu erfüllen. Ich erinnere an das Beispiel, was ich vor einer Weile gab mit dem Dienstwagen. Einen Dienstwagen bekomme ich mit einer Absicht, mit einem Auftrag verbunden. Der ist nicht einfach nur Dienstwagen, damit ich eine lustige Zeit haben kann und für meinen Vorteil alles gebrauche. Ihr wisst, dass wir hier nicht lernen. Gott will, dass wir irgendwie Schaden nehmen, arm sind, leiden müssen. Das ist überhaupt nicht, was die Bibel sagt. Gott hat ein Leben in Fülle für uns. Gott ist der, der Gutes tut. Manchmal verwechseln religiöse Menschen das und denken, ah, Gott will, dass es mir schlecht geht und will mir Dinge beibringen durch Krankheit und furchtbare Katastrophen. Das ist nicht Gott. Das ist der Teufel. Johannes 10, Vers 10 sagt uns, wer Gott ist und wer der Teufel ist. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt, Leben im Überfluss, aber der Feind ist gekommen, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ihr merkt, das sind zwei große Unterschiede. Und manche religiösen Typen tauschen das aus. So sollten wir nicht sein. Weltklasse-Christen bemühen sich um eine persönliche Aufgabe und freuen sich über das Privileg, von Gott gebraucht zu werden. Weltklasse-Christen sind die einzigen Menschen auf dieser Welt, die wirklich leben. Weil wenn Leben nicht überfließt, dann ist es keins. Dann ist es nur Existenz. Und wir alle waren mal auf dem Level und einige von euch sind da schon lange nicht mehr. Ihr seid längst auf dem Leben-Level. Und ganz ehrlich, wenn man einmal da angekommen ist, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie man zufrieden gewesen war mit dem, was vorher war. Ich kann es mir nicht mehr wirklich vorstellen. Die Freude, das Vertrauen und der Enthusiasmus von solchen Leuten ist ansteckend, weil sie wissen, dass sie etwas bewirken. Sie wachen jeden Morgen auf und erwarten, dass Gott sie an diesem Tag auf irgendeine Art und Weise gebraucht und durch sie wirkt und Menschen berührt. Welcher Typ von Christ möchtest du sein? Gott lädt dich ein, bei der größten, weitreichendsten, komplexesten und bedeutendsten Sache der Welt, dem Bau seines Reiches, dabei zu sein. Die Geschichte ist seine Geschichte. Er stellt seine Familie für die Ewigkeit zusammen. Nichts ist wichtiger und nichts wird länger überdauern. Aus dem Buch der Offenbarung wissen wir, dass Gottes Mission vollendet werden wird. Eine riesige Menge Menschen im Himmel aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen, Offenbarung 7,9, bestehend wird vor Jesus stehen und ihn anbeten. Und wenn du dich als Weltklasse-Christ am Bau des himmlischen Königreichs beteiligst, dann wirst du schon im Voraus ein wenig oder ein wenig mehr Himmel auf Erden schmecken. Gucken wir doch mal zurück, damals. Jesus befahl seinen Nachfolgern, in die Welt zu gehen und das Evangelium zu verkünden. Ich denke, da hat niemand einen Zweifel dran. Dafür gibt es mehr als genug Schriftstellen. Ich habe euch 5 letztes Mal genannt, die alleine diesen Auftrag klarstellen und ausdrücken von Jesus selbst. Diese kleine Gruppe, die stand als ungebildete Jünger. Es waren keine Theologiestudenten darunter, aber es waren Jünger darunter. Weltklasse Christen. Also Männer und Frauen, die ganz nah an Jesus dran waren und die entschieden waren, 100% ihres Lebens von diesem Jesus führen zu lassen. Das zeichnete sie aus. Und diese gewaltige Aufgabe, das war ja keine Kleinigkeit. Überleg mal damals, Jerusalem 2030, 33, 35. Und da stehen dann so 100, 120 Leute und sagen, ja, Jesus, wir haben dich gesehen, wir glauben an dich, wir haben dich auch verstehen sehen. Und wir wollen für dich den Auftrag tun. Wir wollen da weitermachen, wo du aufgehört hast. Aber die Welt war auch damals schon genauso groß wie heute. Wenn auch nicht die ganze Welt schon so bekannt war wie heute. Aber alleine das riesige Europa, das Römische Reich, die griechischen Kulturen rundherum, der ganze afrikanische Raum, der asiatische Raum. Wie sollten so ein paar Hansels ohne Pilotenschein das so schnell hinkriegen? Ja? Ich meine, die hatten alle Hindernisse der Welt, um zu sagen, Gott, also, weißt du, Jerusalem okay und Judäa versuch mal. Samaria wird schon wieder eng. Nein, sie sagten, wir gehen und wir machen das. Es war nicht einfach von Anfang, sie brauchten auch den einen oder anderen Anstoß. Sie hatten ja nur die Wahl, sollten sie zu Fuß gehen oder auf irgendwelchen langsamen Tieren reiten. Das war alles, was es damals gab. Es gab keine Ozeanriesen, keine Flugzeuge. Heute sieht es anders aus. Heute haben wir all das. Wir haben heute Transportmittel, die uns in wenigen Stunden über den Atlantik bringen, über den Pazifik bringen. Und wenn wir wollen, am nächsten Tag schon wieder früh zurück. Die Welt ist geschrumpft. Sie ist kleiner geworden dadurch, weil sie erreichbarer ist. Wir können auf Kurzzeit Missionseinsätze gehen, wenn wir das wollen. Viele Missionsgesellschaften bieten das an. Wir selbst haben einen Dienst in Ghana angefangen, wo wir einmal im Jahr die Möglichkeit geben, mitzufahren und einfach mal dabei zu sein und Menschen von Jesus zu erzählen, die okkulte Hintergründe haben, die in Stammesreligionen gefangen sind und so weiter oder auch im Islam. Wir haben also keine Entschuldigung mehr dafür, wenn wir das Evangelium nicht verbreiten. Denken wir doch nur mal ans Internet. Warum investiert unsere Gemeinde so viel in unsere Website? Weil wir von dieser Website riesige Mengen an Downloads feststellen, wo Menschen vielleicht gerade die Predigt, die ihr jetzt hier hört, in Australien hören. Wir haben aus Australien, wir haben von den Philippinen, aus Thailand, aus Amerika, deutschsprachige Leute, die sich das runterladen. Ja, überleg mal. Wenn hier gepredigt wird, dann geht das buchstäblich in die ganze Welt. Es gibt Christen, die in Chatrooms sitzen und dort das Evangelium verbreiten. Ein Klick und du bist in Brasilien oder sonst wo und hast irgendjemanden ein paar Gedanken mitgegeben, die er vielleicht so noch nie gehört hat. Die ganze Welt liegt in Reichweite deiner Fingerspitzen. Und die großen Hindernisse sind nicht mehr länger die weiten Distanzen, die Kosten oder die Transportmöglichkeiten. Die einzige Barriere, die wir heute haben, ist unser Denken, unsere Vorstellungskraft und unsere Entscheidung. Wollen wir was tun? Oder wollen wir lieber ruhen? Um ein Weltklasse-Christ zu werden, musst du dein Denken, deine Sichtweise und deine Einstellungen ändern. Zunächst mal, der erste Punkt ist, dass du weniger an dich und mehr an andere denken solltest. Paulus gibt schon den guten Ratschlag im Korintherbrief, im ersten: Liebe Brüder, seid doch nicht wie Kinder, die nicht verstehen, was man ihnen erklärt. Im Verstehen aber sollt ihr wie Erwachsene sein. Das ist der erste Schritt auf dem Weg zu einem Weltklasse-Christen. Kinder denken nur an sich selbst, stimmt's? Erwachsene sollten irgendwann zumindest anfangen, auch an andere zu denken. Ich sage immer, wenn ein Mann Vater oder eine Frau Mutter wird, verändert sich alles. Ja? Ich las jetzt von Angelina Jolie ein Interview, die jetzt gerade Zwillinge bekommen hat. Die sagt, seit ich mein erstes Kind habe, ich bin viel weicher geworden, ich lebe viel mehr für andere und viel weniger für mich. Hey, das ist das, was jeder von uns sagen könnte, der ein Kind hat, oder? Das verändert sich was. Amen. Und so ist es auch, wenn du ein geistliches Kind hast. Wenn du einen geistlichen Sohn, eine geistliche Tochter hast, jemanden, den du zum Glauben an Christus geführt hast, den du betreust und berätst, du merkst, es kostet auch was. Da ist jemand gerade in der Anfangszeit, der hat viele Fragen und der braucht Hilfe. Und der braucht jemanden, der ihn einfach liebt, auch mit all den Fehlern, die da noch laufen. Hey, haben wir alle gemacht, oder? Die ersten 2, 3 Jahre waren die nicht chaotisch? Also in meinem Leben waren die das. Ich habe, glaube ich, jeden Fehler gemacht, den man als Christ machen kann. Ich habe ganz ein großes Herz für junge Christen, die noch voll rumeiern und vieles noch gar nicht wissen können und einfach da aber sagen, ich will ja das Richtige tun, aber hilf mir doch. Ja, wir brauchen jemanden, der uns an die Hand nimmt. Das nennt man Jüngerschaft. Der uns sagt, was richtig und falsch ist. Der uns die Bibel erklärt, der uns Dinge zeigt, die wir noch nie gelesen haben. Und uns hilft, auf diesem Weg zu gehen. Gott sagt, denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern habt das Wohl der anderen im Auge, Philipper 2, Vers 4. Natürlich ist es eine schwierige gedankliche Umstellung, denn wir sind von Natur aus egoistisch und hören in nahezu jeder Werbung, dass wir doch mehr an uns selbst denken sollen. Ist es nicht so? Ihr dürft gerne Ja reinbrüllen oder auch Nein, wenn ihr das nicht so seht. Es ist schöner, als nur in schweigende Gesichter zu schauen, die so hochandächtig sonntags. Wir können dieses Paradigma nur ändern, wenn wir uns in jedem Augenblick neu von Gott abhängig machen. Letztendlich ist das das große Geheimnis, in Gott zu sein und seine Worte in uns zu tragen. Glücklicherweise überlässt er uns diesem Problem nicht alleine. Im 1. Korinther steht, wir haben aber nicht den Geist dieser Welt erhalten, den wir mal hatten, sondern den Geist, der von Gott kommt. Darum können wir erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Dieser Geist, der Heilige Geist, ein Teil der Dreieinigkeit, ist unser großer Lehrer. Der lehrt noch besser, als der beste Pastor es kann. Der lehrt uns, der macht uns Worte lebendig, die wir in der Bibel lesen. Oder auch jetzt für eine Predigt vielleicht gehst du nach Hause und hast nur einen Satz mitgenommen. Aber der rüttelt dich durch und sagt, boah, das ist von Gott. Das hat der Heilige Geist in dir bestätigt und lebendig gemacht. Das passiert in normalen, guten, gesalbten Predigten. Amen. So bitte den Heiligen Geist dir zu helfen, an die geistlichen Bedürfnisse von Menschen zu denken, die Gott noch nicht kennen. Da können wir ihn bitten drum. Er liebt das Gebet. Wenn du sagst, oh Gott, bitte hilf mir. Ich möchte doch nicht nur auf mich gucken. Ich möchte doch jemand sein, durch den du was tun kannst in dieser Welt. Das ist doch der Grund, warum ich noch hier bin. Sonst hättest du mich doch gleich mitnehmen können. Was soll ich denn? Ich weiß doch, dass der Himmel schöner ist als das schönste Leben, was ich hier haben kann. Oder stimmt's nicht? Ich glaube, dass das so ist. Die Bibel sagt es zumindest ganz klar. So mit der Zeit kannst du Angewohnheiten entwickeln. Im Stillen zum Beispiel für Menschen zu beten, die dir begegnen. Du kannst sagen, Vater, hilf mir zu verstehen, was diese Person davon abhält, dich kennenzulernen. Und stell dir vor, der Heilige Geist gibt dir einen Schlüssel mit. Und du fängst an, da ganz konkret drauf einzugehen. Erst mal im Gebet und dann vielleicht auch, wenn Gott dir das zeigt, ganz praktisch. Deine Aufgabe besteht darin, herauszufinden, an welchem Punkt ihrer geistigen Reise andere Menschen stehen, um sie dann einfach einen Schritt näher zu Christus zu führen. Nicht jeden wirst du dahin bringen, dass es ein Leben sofort Jesus gibt. Das dauert bei dem einen länger als bei dem anderen. Aber wir haben die Aufgabe, zu helfen, einfach einen Schritt näher zu kommen. Du kannst lernen, wie man sowas macht, wenn du die Einstellung von Paulus übernimmst, der sagte, ich nehme in allem Rücksicht auf alle. Ich suche nicht meinen eigenen Vorteil, sondern den Vorteil aller anderen, damit sie gerettet werden. Der zweite Tipp nach dem, denke weniger an dich und mehr an andere, ist, denke global statt lokal. Gott ist ein globaler Gott. Ihm war immer die ganze Welt wichtig. So heißt es schon Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, damit er seinen Sohn gab. Nicht nur den Teil der Welt oder dieses Land oder diese Stadt. Von Anfang an wünschte er sich Familienmitglieder aus jeder Nation, die er erschaffen hatte. Und in der Bibel steht, er hat einen Mensch geschaffen, von dem alle Völker auf der ganzen Erde abstammen. Das alles hat er getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen, damit sie ihn spüren und finden können. Gott hat Christus geschaffen, durch den alles geschaffen wurde. Wenn du 1. Johannes liest, Johannes 1, findest du raus, alles ist durch das Wort, durch das lebendige Wort. Wir haben hier das Wort in gedruckter Form, aber das lebendige Wort hat einen Namen. Jesus Christus. Jedes Mal, wenn du eine Bibelstelle liest und du merkst, boah, das spricht zu dir, dann ist es wie, wenn Jesus vor dir steht und hält dir gerade einen Vortrag. Gibt dir eine Lebensweisheit, gibt dir einen Tipp mit. Das ist nicht wie alle anderen Bücher, die man so liest. Es gibt ja tolle geistliche Bücher. Aber das Buch, das ist das Superbuch. Echt, das ist das Superbuch. Fang an, global zu denken, indem du anfängst, zum Beispiel für bestimmte Länder zu beten. Wir haben hier ja Personen aus verschiedenen Ländern. Ich sehe farbige Geschwister hier. Ich glaube, aus Kamerun kommt ihr, ne? Wir haben Leute, die kommen aus Polen, aus Ungarn, aus der Tschechoslowakei, aus Italien, Rumänien, Ungarn, Deutschland. Habe ich jemanden vergessen? Ist noch jemand anderen? Wie? Malta, genau. Bayern, okay. Die Preußen und die Bayern, ja, sind auch hier. Amen. So, wir haben eine ganze Menge verschiedene Nationen schon hier. Stell dir vor, jeder würde da nur für seine Nation beten. Macht ihr bestimmt sowieso. Aber wenn dir gar keine einfällt, dann denk doch einfach mal an Thereses Gesicht und denk, ah, Italien. Oder denkst an Spanien. Waren jetzt ganz ruhig, die Spanier, habe ich gar nicht genannt. Ne? Spanien, ja, aber ich habe es gar nicht gehört. Spanien ist auch hier. Ja, halb Spanien. Wir beten für ganz Spanien. Amen. Ja, Susan, dich habe ich noch nicht genannt. Das ist Bahamas oder London oder? England. Ich merke das immer durcheinander, weil es ist so eine internationale Familie, die wohnten schon an verschiedenen Plätzen und die Eltern, glaube ich, Bahamas, die Eltern, ne? Der Vater, ja. Okay, so wir haben was vor, wir können was tun. Es gibt eine Menge gute Dinge, für die wir beten können. Und wenn euch gar nichts einfällt, dann bitte betet doch für Ghana. Das ist was Gott so uns als Gemeinde so aufs Herz gelegt hat. Das haben wir nicht gesucht, aber es hat uns gefunden. Und da haben wir wirklich einen guten Dienst, der läuft. Und viele, viele Menschen, die gerettet wurden, schon jetzt durch diesen Dienst. Neue Gemeinden, die entstanden sind. Und es geht weiter. Ehre sei Gott. Im April gibt es wieder die Möglichkeit mitzufahren. Jörg wird die Reise führen. Also das gibt noch Gelegenheit, auch da was zu tun. Wofür solltest du beten? In der Bibel heißt es, wir sollen um Möglichkeiten beten, Zeugnis ablegen zu können, um denen Mut zuzusprechen. Für Menschen, die glauben möchten, für die schnelle Verbreitung des Evangeliums und auch für mehr Mitarbeiter in der Ernte. Das ist Gott ganz wichtig gewesen und immer noch wichtig. Gebete machen dich letztendlich zu Partnern anderer Christen rund um den Erdball. So, die beste Art, um globale Denken zu lernen, besteht darin, einfach loszugehen und an einem missionarischen Kurzzeiteinsatz in einem anderen Land teilzunehmen. Es gibt einfach keinen Ersatz für praktische Erfahrungen mit anderen Kulturen. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 zeigt uns Jesus, wie Mitarbeit aussehen kann. Er sagte, aber ihr werdet überall als meine Zeugen auftreten. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans äußerste Ende der Erde. So, wenn du also sein Nachfolger bist und für dich die Bibel tatsächlich Gottes Wort ist und sein Wille und sein Wunsch und dein Wille dadurch auch und dein Ziel, dann wirst du zuallererst mal nach Jerusalem gehen. Nee. Jerusalem meint deine Umgebung, dein Dorf, deine Stadt, deine Straße. Dein Arbeitsplatz, das ist dein Jerusalem. Das ist da, wo wir anfangen. Muss man gar nicht weit gehen, ist toll, ne? Ist einfach schon alles da. Ich muss nur meine Augen aufmachen und muss fragen, Gott, wo soll ich hier was tun? Und es wird nicht lange dauern, bis Gott dir Impulse gibt und Ideen gibt. Dann sollen wir unser Land, ja, das war damals Judäa und für uns ist das erstmal vielleicht Hessen, Rheinland-Pfalz, wo auch immer wir jetzt herkommen, sonst die kleinere Sache, da reinwirken, dann nach Deutschland hinein. Wir reden ja heute schon von europaweitem Denken. So, das geht weiter. Andere Kulturen könnte man damit jetzt meinen. All die Länder, die wir genannt haben, die hier vertreten sind. Andere Kulturen. Teils ein bisschen anders, teils ganz anders. Samarien war es hier und bei uns ist es eben vielleicht Ghana oder Bayern. Oder, ja, wo wir wirken können, wo andere Kulturen in unsere Reichweite kommen. Und dann andere Nationen, das geht dann überall in die Welt. Das geht dann an jeden Zipfel dieser Erde. Beachte, dass unser Auftrag gleichzeitig ablaufen soll und nicht nacheinander. Manch einer sagte mir, ja Pastor, ich bin ja noch nicht mal in Jerusalem angekommen. Was meint, ich habe noch nicht mal meine Umgebung irgendwas bewirkt. Kann ich denn jetzt irgendwo anders noch was tun? Sag ich, hey, wir sollen doch alles tun. Es steht doch und nicht nacheinander. Wir sollen all die Bereiche abdecken, wo Gott uns Türen öffnet, wo wir reingehen können, wo wir was tun können. Ehre sei Gott, ich habe auch noch nicht Heißenbach zu Jesus geführt. Bin trotzdem schon in Ghana ein paar Mal gewesen. Ich bin überall aktiv, wo Gott mir Türen aufmacht und will sein Wort verkündigen. Du bist bereits in einem der bedürftigsten Missionsländer angekommen, dieser Erde. Du musst lange suchen, um eines zu finden, was bedürftiger ist als Deutschland. Großzügige Rechnungen gehen von 2% der Bevölkerung aus, die eine lebendige Beziehung zu Christus haben, die also gerettet sind. 2%, vielleicht weniger. Das inkludiert auch all die wiedergeborenen Christen in der Katholikenkirche, in der Evangelienkirche, in den Freikirchen oder die gar nicht in die Kirche gehen. 2%. Das heißt, 98% unseres Landes geht in die Hölle. Ich sagte mir einer, wie kannst du mit trockenen Augen über die Hölle predigen? Die Hölle ist kein Ort, wo irgendjemand sein sollte. Und Gott sagte, der Ort ist nicht gemacht für Menschen. Der ist gemacht für gefallene Engel. Aber Menschen können sich aussuchen, dahin zu gehen, wenn sie ein Leben ohne Gott wählen. Und viele tun es, weil sie überhaupt nicht wissen, wer Gott ist. Sie kennen nur ein bisschen Religion, so wie mir das mit 20 Jahren ging. Ich kannte nur Religion. Aber da war nichts, was mich irgendwie zu Gott gezogen hätte. Es war leer, es war hohl, es war oberflächlich, äußerlich. Aber da war keine Kraft drin, da war keine Veränderung drin. Wie froh bin ich, dass da jemand war aus Süddeutschland, der mir die Wahrheit gesagt hat. Wie viele von euch heute die Wahrheit kennen. Dritter Punkt. Denke mit Blick auf die Ewigkeit statt mit Blick auf das Hier und Jetzt. Ich nenne das ewigkeitsorientierte Denkweise. Wenn ich immer nur hier und jetzt stehe, verliere ich den Blickwinkel, den Gott hat. Gott denkt nicht von jetzt auf die nächsten 10 Jahre. Er denkt von jetzt in die Ewigkeit hinein. Er möchte sehen, dass Menschen in der Ewigkeit an seiner Seite sind. Bei ihm sind, in der Herrlichkeit, in den Gebäuden, die er im Himmel schon baut. Die neue Erde, die schon in Vorbereitung ist und so weiter. Er lässt sich das ja richtig was kosten. Ne? Stell dir vor, jeder von euch kriegt ein Haus im Himmel. Wenn du Leuten glaubst, die da schon mal waren, so Nahtodeserfahrungen machen, die erzählen tolle Sachen. Weiß nicht, ob es genau so ist, aber es hört sich alles gut an. Was Christen erzählen, die da waren. Wenn es nicht Christen waren, ist nicht so. Dann kommen andere Erlebnisse drüber. Oder wenn Kübler-Ross oder Moody oder andere dann Leute fragen, die schon vor Jahren diese Erlebnisse hatten, das ist alles nicht mehr real. Man hat herausgefunden, dass Tote schon nach wenigen Minuten diese ersten Eindrücke nicht mehr wissen und dann andere glorifizierte Eindrücke machen. Dann sehen sie alle den Tunnel und das Licht, wisst ihr? Aber es gibt Ärzte, christliche Ärzte, die haben Leute direkt nach dem Zurückholen gefragt, was hast du denn erlebt? Und da kamen ganz andere Dinge. 2, 3 Tage später wussten die davon schon nichts mehr. Weil wir sind ja noch nicht gemacht in dieser Zeit, um die Ewigkeit mit hierher zu nehmen, in dieser Form, dass wir den Himmel hier schon auf die Weise, das würde uns ja sehr unzufrieden machen. Stell dir mal vor, du warst im Himmel, hast alles erlebt und kommst zurück und hast volles Bewusstsein. Du sagst, hey, ich kann krank werden hier und das mal. Das gab es da gar nicht. Da gab es nur schöne Dinge. Hier gibt es Tod und Leid und hier guckt man nur die Tagesschau und kann schon in den Koma fallen vor Depressionen. So, Gott ist gnädig und nimmt uns diese Eindrücke dann wieder weg. Ja. Aber trotzdem ist schön, dass ein paar Leute was gesagt haben, so direkt danach, und andere haben es aufgeschrieben und haben es in Buchform rausgebracht. Dr. Rawlings hat da ein ganz tolles Buch geschrieben, Jenseits der Todeslinie. Wen das interessiert, das ist einer, der Herzspezialist, der hat Leute zurückgeholt und hat dann diese Eindrücke aufgeschrieben. Sehr bemerkenswertes Buch. Also ewigkeitsorientiert denken. Und das wird dich dann auch davon abhalten, weißt du, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen. Weil die große Krise heute Morgen beim Frühstück oder bei der Herfahrt, die Auseinandersetzung mit deinem Partner oder einem deiner Kinder, ist dann gar nicht mehr so relevant und nicht mehr so wichtig, dass man sich dann den ganzen Sonntagsgottesdienst nur damit beschäftigt. Wisst ihr? Habt ihr schon sowas erlebt? Auf der Herfahrt? Irgendein Streit? Irgendeine Kleinigkeit? Ah, denk mal. Ah! Paulus sagt, ich baue nicht auf das Sichtbare, sondern auf das, was jetzt noch niemand sehen kann, denn was wir jetzt sehen, besteht nur eine gewisse Zeit. Das Unsichtbare aber bleibt ewig bestehen. Wir müssen verstehen, dass alles Sichtbare aus Unsichtbarem geschaffen wurde. Die Materie, die wir hier sehen können, anpacken, unsere eigenen Körper inklusive, sind gemacht aus Unsichtbarem, aus dem Reden des Geistes Gottes. Das übersteigt meinen Verstand zumindest. Und dennoch ist es so. Gott spricht Dinge und sie sind da. Lies den Schöpfungsbericht im Buch Genesis. Vieles, worauf wir unsere Energien verschwenden, das wird kaum mal ein Jahr von Bedeutung sein, ganz zu schweigen von der Ewigkeit. Oh, ich muss das Spiel gewinnen. Oh, im Fußball muss die Mannschaft gewinnen und wehe, wenn nicht, dann tauche ich in Chaos ein und sink in. Wie wichtig sind die wichtigen Dinge für uns manchmal wirklich, wenn man die Ewigkeitssicht hat und schaut mal da rein. Auf einmal waren ganz andere Dinge wichtig. Auf einmal waren Beziehungen wichtig. Die Beziehungen zu unserer Familie, zu unseren Kindern, unseren Eltern. Wenn wir verstehen, hey, meine Eltern werden nicht ewig hier sein. Und meine Kinder werden nicht immer bei mir im Haus wohnen. Ich muss das jetzt und hier genießen mit dem, was Gott mir gegeben hat. Und darin investieren. Das sind die kostbarsten Investitionen. So verschwende dein Leben also nicht auf vergängliche Dinge. Jesus sagte, wer beim Pflügen nach hinten blickt, den kann Gott in seiner neuen Welt nicht brauchen. Immer auf die alten Verletzungen gucken, auf die alten Krisen, auf das, wo dir irgendjemand was getan, was genommen hat. Wem bringt das irgendwas? Lass deine Zukunft nicht von deiner Vergangenheit bestimmen. Sowohl Zukunft Herkunft braucht, so geht es doch darum, welche Art Herkunft ich da betrachte. Und da geht es für mich vielmehr um die geistliche Herkunft, um mein geistiges Erbe, um meinen geistigen Vater. Denn wisst ihr, der hat keine Fehler. Ich als Vater habe Fehler. Mein geistiger Vater hat keine. Er ist perfekt. Jesus Christus ist perfekt. Und der Heilige Geist, den er in mich hineingelegt hat, ist genauso perfekt. Und der kann mich verändern, glaubst du? Ich bin nämlich nicht perfekt. Aber in ihm bin ich es wohl. Wenn er Herrschaft hat in mir und er meine Worte und Taten kontrolliert, dann werde ich perfekte Dinge tun können. Ist doch eine klasse Sache, oder? Ach, ich wollte immer perfekt sein. Aber ohne Gott habe ich es nie geschafft. Halleluja. Verliert euch nicht an diese Welt, sagt Paulus, auch wenn ihr in ihr lebt. Denn diese Welt mit allem, was wir haben, wird bald vergehen. Boah, das ist ein Hammer. Huh? Das neue Auto, was du gerade gekauft hast, verlass dich drauf. In 20 Jahren interessiert dich das nicht mehr. In 10 wahrscheinlich schon nicht mehr, vielleicht in 5 schon nicht mehr. Es wird vergehen. Es wird irgendwann garantiert auf dem Schrottplatz landen. Überleg mal, mein neues Auto, weißt du, was das gekostet hat? Ja, es wird diesen Weg gehen. So, beim ersten Auto glaubt man das noch nicht. Gell, Kamel? Wo du dein erstes Auto, das Auto ist, also das kann nie irgend, das ist immer genial. Naja, und irgendwann merkt man, naja, es verändert sich was. Manche machen das mit der ersten Frau so, aber das wollen wir nicht sehen. Dann sagte Jesus was Interessantes. Er sagte, sammelt lieber Schätze bei Gott. Ich sage euch, nutzt das leidige Geld dazu, durch Wohltaten Freunde zu gewinnen. Nee, so egal ist das nicht immer. Wenn es mit euch und eurem Geld zu Ende geht, werden sie euch dafür eine Wohnung bei Gott verschaffen. Jesus hat das gesagt. Manche verstehen das falsch und denken, oh, du musst Leute kaufen. Genug Geld geben und dann machen die, was ich will. Das ist ja ein Angestelltenverhältnis, das meine ich nicht. Was Jesus meinte ist, dass du dein Geld dazu gebrauchen sollst, um Menschen zu Jesus zu führen. Ihr werdet dann Freunde für die Ewigkeit sein, die du begrüßt, wenn du im Himmel ankommst. Oder wo du wartest, wenn sie ankommen. Und das ist die beste finanzielle Investition, die du jemals tätigen wirst. Der Zehnte, den wir geben, ist ja einer der Summen, die wir nehmen, um das Evangelium verkünden zu können. Um Räume zu mieten, Leute zu bezahlen, Materialien zu kaufen, CDs zu verschenken, Magazine zu drucken und, und. Gott sagt im Malachi 3, für die, die den Zehnten geben, wird der Himmel offen sein. Und was wird herabgeschüttet? Der Segen, und zwar in Fülle. Der Segen ist der Segen, wo wir reden, wenn wir vom Segen Abrahams reden. Das ist die Fülle und Verheißung für den Ausgleich jeden Mangels, den du je haben wirst. Viele Menschen erleben das in ihrem Leben nicht, weil der Himmel über ihnen nicht offen ist. Es geht da nicht nur um Geld. Geld ist nur, wisst ihr, eine Sache. Der Segen, den Gott gibt, ist viel mehr. Da ist Gesundheit drin, da ist eine heile Ehe drin. Da ist eine Beziehung mit meinen Kindern drin, die stetig wächst und besser wird. Das ist eine Fülle drin, auch für meinen Dienst, den ich tue, an Salbung und an Gelegenheiten, das zu tun, was Gott will. Und damit eine tiefe Befriedigung. Friede, Freude, Liebe, die ganze Frucht des Geistes. Ehre sei Gott. Halleluja. Halleluja. Du hast schon gehört, dass man nichts mitnehmen kann im Himmel, ne? Doch die Bibel sagt, dass du etwas vorausschicken kannst. Indem du es in Menschen investierst, die dorthin gehen. Die Bibel sagt, sie sollen Gutes tun und gerne von ihrem Reichtum abgeben, um anderen zu helfen. So werden sie wirklich reich sein und sich ein gutes Fundament für die Zukunft schaffen, um das wahre Leben zu gewinnen. Wir reden noch gar nicht mal von Saat und Ernte. Wobei die natürlich hier auch greift. Halleluja. Durch das, was ich darüber hinaus investiere, über den Zehnten hinaus, sagt die Bibel, werde ich 30, 60, 100-fältig ernten. In jedem Geld, das ich sehe, in jeder Zeit, die ich sehe, in jeder Liebe, die ich sehe, werde ich 30, 60, 100-fältig ernten. Und zwar in der Währung, die für mein Leben dann die wichtigste sein wird. Es ist nicht immer Geld, was ich kriege, wenn ich Geld sehe. Obwohl das auch kommt. Manchmal brauche ich ganz andere Dinge. Wisst ihr? Das heißt nicht, dass ich mir das kaufen kann, aber das heißt, dass Gott sagt, wenn du aussäst, das heißt, mir vertraust und das tust, was ich dir sage, dann wirst du erhalten das, was ich dir versprochen habe. Amen. So der Halleluja. Vierter Punkt. Denke kreativ, statt dich zu entschuldigen oder Entschuldigungen auszudenken. Denke kreativ. Ich würde sagen, denke lösungsorientiert und nicht problemorientiert. Ja? Findest immer ein Problem, oh, ich kann das nicht, weil bla bla bla. Wir alle sind umgeben mit Problemen und Umständen, die uns fesseln können, wenn wir sie uns fesseln lassen. Aber genauso sind wir ausgerüstet mit dem Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort, mit dem wir jede Fessel, die versucht, sich um uns zu legen, lösen können. Wie? Ja, indem ich das Wort kenne, indem ich das Wort glaube und indem ich das Wort spreche und danach handle. Das ist ganz einfach. Es ist immer dasselbe. Wir kommen immer wieder auf diesen selben Punkt. Und zwar in Beständigkeit. Das möchte ich dazu fügen. Wir sind keine Fast-Food-Christen. Wir sind Faith-Food-Christen. Wir haben Glaubensfutter, womit wir uns nähern. Und zwar beständig und dauerhaft. Und wir lassen uns auch nicht, Paulus sagt, wir sind nicht von der Sorte, die zurückweichen, wenn es schwierig wird. Ich bin nicht von der Sorte. Es war oft schwierig in meinem Leben. Ich bin nicht zurückgewichen, ich bin weitergegangen. Und ich sag dir was, wenn du weitergehst, im Glauben kommst du auch an. Wenn du zurückweichst, kommst du nie irgendwo an. Wir haben hier im Christuszentrum bereits über 30 Missionare, die ihren Dienst tun, indem sie eine Zellgruppe geöffnet haben, die als klar formuliertes Ziel vor Augen hat, Menschen für Christus zu gewinnen. Wir geben hier jedem die Möglichkeit, an einer vortrefflichen Ausbildung teilzunehmen, um festes Mitglied der Gemeinde zu werden und auch eine eigene Zelle zu öffnen. Das ist ein Ausbildungsgang, den jeder gehen kann, der das möchte. Und der Start hierfür ist das nächste Begegnungswochenende. Ich möchte dann nochmal daran erinnern. Alles beginnt genau dort. Das heißt nicht, dass es dahin führen muss. Keine Angst. Wenn du sagst, das willst du gar nicht, ist kein Problem. Aber wenn du rausfindest, boah, ich möchte auch ausgerüstet sein und möchte auch verbindlich sein in der lokalen Gemeinde und möchte das Werk des Dienstes tun und möchte Hilfe dabei und möchte erfolgreich sein und möchte im Himmel ankommen und nicht da stehen und, naja, ist da irgendjemand, der wegen mir vielleicht Christ geworden ist? Keiner steht da. Das wäre mein Albtraum. Das wäre mein Albtraum. Wenn ich da oben ankomme, möchte ich, dass ganz viele schon warten und sagen, hey, der war's, der ist schuld, dass ich Christus gefunden habe. Da habe ich mal irgendwo eine CD gehört oder der hat mir irgendwann mal was mitgegeben oder mal mit mir gesprochen oder eine Predigt gemacht. Und der hat dazu geführt. Halleluja. Es gibt Entschuldigungen, die ich manchmal höre, wenn Leute sagen, ich kann das nicht. Eigentlich sagen sie, ich will das nicht. Zum Beispiel, ich habe nicht die Gabe der Leitung, ich kann also keine Zelle führen. Das habe ich so oft gehört. Ich habe nicht die Gabe der Leitung. Das brauchst du doch gar nicht. In meiner Bibel steht, dass Christus zu allen Gläubigen gesagt hat, sie sollen hingehen und das Evangelium verkünden und Menschen retten. Matthäus 28, 19, Apostelgeschichte 1, Vers 8, Matthäus 16, Markus 16. Das heißt, wenn jeder das tun soll, muss es auch jeder können, oder? Warum soll Gott das sagen? Dann hätte er gesagt, bitte nur die Apostel und Pastoren, die auf einem theologischen Seminar waren. Dann hätten wir alle Entspannung. Ne? So, okay, die Profis machen das. Wir geben unseren Zehnten und die machen den Job. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, jeder hat die Gabe, einen Menschen oder mehr zu Christus zu führen, zu befestigen im Glauben, zu trainieren oder zu jüngern und dann auch wieder zu senden und zu begleiten, genau dasselbe zu tun. Und genau das ist eine Zelle. Wir sagen nicht, du musst ja jetzt 12, 20, 100 Leute haben. Das liegt jetzt an dem, was Gott dir gibt. Ja, kann ja sein. Ich weiß von einer Zellgruppe in London, da hat eine Frau, Hausfrau, Mutter zweier Kinder, Hausfrau, berufstätig, Mutter zweier Kinder, und die hat das angefangen. Die hat mit einer Frau so eine kleine Zelle aufgemacht und hat der gedient. Die hat dann Jesus gefunden, ist weitergekommen. Und jetzt, 3, 4 Jahre später, hat sie 500 Frauen in ihrem Zellnetzwerk. Sie ist immer noch voll berufstätig. Sie hat kein Gemeindehaus, sie hat keine Lobpreisgruppe, sie kriegt kein Gehalt. Aber sie leitet mehr Leute als die meisten Pastoren in Deutschland. Verstehst du? Es gibt da keine Entschuldigung. Wir haben dieses Zellsystem ja nicht ausgesucht, weil uns langweilig war, sondern weil wir sehen, dass das fruchtbarer ist als alles, was wir bisher hatten. Und weil hier jeder Christ seinen Auftrag erfüllen kann und nicht nur so die paar, die immer vorne stehen oder die eben besonders begabt sind, sondern Gott hat alle dazu berufen. Zweite Entschuldigung. Ich meine, wir trainieren natürlich, das habe ich eben gesagt, wir haben ein Bevo, wir haben danach 3 Leiterstufen, wir haben eine Leiterzelle, wo jeder versorgt wird und geholfen bekommt. So, keiner ist alleine dabei, weil jeder Zellleiter ist selbst in einer Zelle Mitglied und wird von dort bestens versorgt. Ja. Zweite Entschuldigung, ich habe nichts anzubieten. Wer bin ich? Ich Armer. Ja, das hast du. Du hast was anzubieten. Denn jede der Gaben und Fähigkeiten deines persönlichen Profils, wir haben schon darüber gesprochen, die kann irgendwo gebraucht werden. Es gibt niemanden, der nichts anzubieten hat. Glaub mir es. Oder ich bin zu alt. Habt ihr schon mal das gehört? Ich bin zu alt. Oder ich bin zu jung, sagt mancher. Oh, ich bin doch erst 20, ich bin doch erst 80 oder schon 80. Ihr könnt euch jetzt Beispiele nennen, biblische Personen, noch und nöcher, wo Junge wie Alte von Gott gebraucht würden. Die Bibel lässt uns wissen, dass David seiner Generation treu gedient hat. Darüber habe ich viel nachgedacht. Da steht nicht allen, da steht seiner Generation. Natürlich war er König aller, aber trotzdem hat er einen Zug gehabt zu denen, die so alt waren wie er. Die seine Kultur, die seine Geschichte hatten, sein Jahrzehnt erlebt haben in der Jugend. So, möglicherweise erreichst du nicht alle, doch deine Generation, die erreichst du sicher. Außerdem öffnen dir deine Interessen, Hobbys, dein Freundeskreis schon bestimmte Türen, wo andere nie reinkämen. Wenn Pavel mir erzählt, dass er immer wieder Kontakt hat mit anderen Geologen und kann denen von Gott erzählen oder über den Lions Club, er oder Josef, dort Menschen erreichen und Dinge weitergeben können, dann weiß ich, das sind Orte, wo ich nie Zugang hätte. Aber Pavel oder Josef haben den Zugang. Und so geht's jedem von uns. Wir haben alle Bereiche, wo andere nie reinkämen. Das bedeutet aber auch, wenn wir schweigen, ist die Chance sehr groß, dass sie nie die Wahrheit hören. Ja, aber dann werde ich abgelehnt. Kann sein. Aber ist es den Preis nicht wert? Ich bin viel abgelehnt worden, gerade in den ersten Jahren. Ich habe allen meinen Freunden die Wahrheit gesagt. Ein paar haben sich bekehrt, ein paar haben sich abgewandt. Ich wusste, das ist der Preis, weil das Evangelium polarisiert immer. Nicht alle werden jubelnd sagen, ach, guck mal, einige werden hinkommen und sagen, du bist in der Sekte und so Zeugs. Ich habe das alles gehört. Menschen wissen nicht, was sie eigentlich sagen. Aber wir haben den Auftrag, sie zu lieben und von uns aus sie nicht aufzugeben. Und manche kamen Jahre später in irgendeiner Krisensituation und haben sich für Jesus entschieden, die vorher gelacht und gelästert haben. So, wer zuletzt lacht, kennt ihr? So abgerechnet, sagt Gott, wird ganz zum Schluss. Manche gehen hier 20 Mal hin und wir sehen sie nie wieder und dann 10 Jahre später hören wir, wo sie irgendwo einen Dienst angefangen haben, nachdem sie sich dann doch bekehrt haben und haben was gemacht. So, Gott ist groß. Gott ist groß. Du bist nicht zu alt und du bist nicht zu jung. Als Jeremia klagte, er sei zu jung, da wies Gott seine Klage zurück. Er sagte, sag nicht, ich bin zu jung. Zu allen Menschen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen und ihnen alles verkündigen, was ich dir sagen werde. Fürchte dich nicht vor ihnen. Ich bin bei dir und ich werde dich beschützen. Ich habe keine theologische Ausbildung. Habe ich auch schon mal gehört. Die hatten die Jünger auch nicht. Aber die hatten Jüngerschaft. Und genau das ist es, was wir als Gemeinde anbieten können. Jüngerschaft. Wer wirklich möchte und sich seinem Leiter unterordnet, und ihm sagt, bitte sprich in mein Leben, hilf mir, dem Zellleiter rede ich jetzt. Ich kann das nicht, längst nicht mehr tun für alle, aber die Zellleiter, die können das. Wir haben 33 Zellleiter, die aktiv dort helfen und zur Verfügung stehen. Und viele tun dieses Werk der Jüngerschaft schon wundervoll. So, es liegt an dir, ob du das dir holst oder nicht, weil Jüngerschaft ist eine Hohlschuld. Die muss ich mir holen. Die wird dir niemand aufzwingen. Wir sind alle berufen, Gottes 5 Ziele für unser Leben zu erfüllen. Jeder einzelne von uns. Wir sollen Gott anbeten, wir sollen Gott nachfolgen, wir sollen wie Christus werden, wir sollen ihm dienen und mit Gott in einer Mission in dieser Welt unterwegs sein. Und glaubt mir, Gott möchte nicht nur einige Leute gebrauchen, er möchte uns alle gebrauchen. Er sagte, betet doch für Arbeiter in der Ernte, weil er voraussah, dass viele Christen sich damit zufrieden geben würden, in den Gemeindereihen zu sitzen, die Predigt zu genießen und das war's. Und das ist ein Albtraum für Gott und ein Traum des Teufels. Denn mit all solchen Christen wird er nie ein Problem haben. Die kann er quälen und schlagen und knechten, wie er will, weil die stehen ja nicht auf. Vielleicht sogar aus Angst, dass der Teufel mehr in dieser Richtung tut. Aber die Wahrheit ist andersrum. Je mehr ich für Gott aufstehe, desto weniger Angriffspunkte hat der Teufel noch. Halleluja. Wir müssen ein Gleichgewicht finden. Ein Gleichgewicht in unserem Leben. Gesegnet sind die Ausgeglichenen, denn sie werden alle überleben, könnte man sagen. Eine der Disziplinen bei den Olympischen Spielen, wir hatten sie ja nun gerade, ist der moderne Fünfkampf. Haben wir 5 Kämpfer hier? 1, 2, 3, 4. Er setzt sich zusammen aus 5 verschiedenen Wettkämpfen. Schießen, Fechten, Reiten, Laufen und Schwimmen. Das Ziel der 5 Kämpfer ist es, in allen 5 Disziplinen erfolgreich zu sein und nicht nur in einer oder 2. Dein Lebensziel ist ein 5-Kampf mit 5 Lebenszielen. die du im Gleichgewicht halten musst. Wenn du nur hingehst und missionierst, dann ist das nicht im Gleichgewicht. Dann hast du die anderen vier Bereiche vergessen. Wir brauchen eine Ausgewogenheit in unserem Leben. Und diese Berufung, ich werde sie gleich nochmal nennen, die wurden von den ersten Christen in Apostelgeschichte 2 praktiziert. Erklärt wurden sie dann von Paulus in Epheser 4 und aufgestellt von Jesus schon in Johannes 17. Doch zusammengefasst sind sie in dem größten Gebot und dem großen Missionsbefehl Jesu. Das sind die beiden Säulen dieser Gemeinde, ganz nebenbei bemerkt. Das größte Gebot, das Liebesgebot. Liebe den Herrn, dein Gott, mit ganzem Sein und den Nächsten wie dich selbst. Und das größte Gebot, geh hin in alle Welt und verkündige das Evangelium aller Kreatur. Und genau um diese beiden Kernaussagen geht es in dieser Predigtreihe. So haben wir die erste Fünfkampfdisziplin. Liebe Gott mit deinem ganzen Herzen. Wir haben das ausführlich geklärt in den ersten 3-4 Teilen dieser Reihe. Du wurdest zu Gottes Freude geschaffen. Deshalb ist dein Lebensziel, Gott durch Anbetung zu lieben. Das sind nicht nur schöne Lieder, das haben wir alles schon gesagt. Hört es nochmal nach. Zweitens, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Du wurdest für den Dienst geschaffen, deshalb ist dein Lebensziel, Liebe für andere durch deinen Dienst an ihnen zu zeigen. Haben wir auch gesprochen, über all die Dienste auch in der Gemeinde, die hier laufen, wo Menschen einfach dienen, ohne dass jemand das groß sieht oder belohnt, sondern einfach, weil sie Menschen dienen möchten, weil es ein Teil des großen Fünfkampfes ist, in dem wir stehen. Dritte Disziplin, geht hin und macht zu Jüngern. Du wurdest für einen Auftrag geschaffen, deshalb ist es dein Lebensziel, Gottes Botschaft durch Evangelisation weiterzugeben. Viertens, taufe sie auf den Namen. Du wurdest als Teil von Gottes Familie geschaffen. Deshalb ist es dein Lebensziel, sich mit der Gemeinde durch Gemeinschaft zu identifizieren, sich in der Zelle anzuschließen, die Mitgliedschaft anzustreben. In der Gemeinde, muss ja nicht die hier sein, eine Gemeinde, wo Gott dich hinstellt, das ist das Wichtigste. Es gibt viele gute Gemeinden. War einer, wo Gott dir sagt, das ist dein Platz, hier will ich dich schulen, hier will ich trainieren, hier will ich, dass du Gemeinschaft lebst, dass du Freundschaften findest. Und fünftens, lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Du wurdest erschaffen, um wie Jesus zu werden. Deshalb ist es dein Lebensziel, durch Nachfolge geistlich zu reifen. So, wer ist alles Fünfkämpfer? Ha, Ehre sei Gott. In der Richtung haben wir eine ganze Menge Fünfkämpfer hier. Entschiedene Hingabe an den Missionsauftrag und das Gebot der Liebe machen dich zu einem Christen nach dem Herzen Gottes. Und diese 5 Lebensziele im Gleichgewicht zu halten, ist nicht einfach. Wir alle neigen dazu, den Bereich zu stark zu betonen, für den wir die größte Neigung haben. Und andere dafür zu vernachlässigen. Doch du kannst dein Leben im Gleichgewicht und auf Kurs halten. Und dafür gebe ich dir jetzt 4 Hilfen mit. Erste Hilfe. Tausche dich mit einer anderen Person oder einer Kleingruppe aus. Die beste Möglichkeit, die Prinzipien zu verinnerlichen, um die es hier in diesem Vortrag geht, bestehen darin, sie mit anderen im Rahmen der Kleingruppe zum Beispiel durchzusprechen, Fragen zu stellen, Dinge zu hören. Sprüche 27,17 sagt, wie man Eisen mit Eisen schärft, so schleift ein Mensch den Charakter des anderen. Das ist unsere Bibelstelle für die Ironman, die Männernetzwerke, das nennt sich danach. Eisenmänner, wo einer den anderen schleifen darf. Das ist nicht immer angenehm. Das gibt Reibung und Hitze und manchmal kloppt man auch mit dem Hammer mal auf so ein Schwert, dass es wieder klettert. Und ja, aber das bringt Veränderung. Keiner bleibt, wie er ist. Halleluja. Eine Kleingruppe hat so viele Vorteile. Ihr lernt mehr über die Bibel. Du empfängst Rat und praktische Hilfe in allen Lebensfragen. Die Zellen sind homogen, du triffst dich also nur mit Männern, wenn du ein Mann bist, oder nur mit Frauen, wenn du eine Frau bist. Warum? Weil du da frei reden kannst und andere frei reden können. Männer können mit Männern reden übereinander. Und da kommt auch ein Schliff, die müssen sich nicht hinter ihren starken geistigen Frauen verstecken. Ja, gibt ja jetzt viel mehr geistige Männer, ne? Ist ja eher andersrum jetzt. Und die Frauen genauso, die können ihre Frauensachen miteinander besprechen, ohne dass da irgendein Mann mithört. Man ist völlig frei zu reden, auch über Sünde zu sprechen, wenn jemand gefallen ist. Dann kann man reden drüber. Wir Männer können über alles reden. Wir hatten jetzt gerade eine super Leiterzelle. Wir haben wirklich über Dinge geredet und in Ordnung gebracht. Das war fantastisch. Ja, und das ist der Ort, wo das passiert. Du hältst Woche für Woche Ermutigungen, wo nötig auch Korrektur. Und neue Freundschaften kann man schließen. Du empfängst persönliches Gebet, wenn du es brauchst. In der Bibel steht, macht also einander Mut und helft euch gegenseitig weiter. Mache regelmäßig einen geistigen Check-up. Das ist der zweite Tipp dafür. Und da ist es gut, du hast jemanden, der dir dabei hilft. Du weißt, dass ein Arzt auch da, gerade ab einem gewissen Alter, soll mal regelmäßig hingehen, macht einen Check-up, überprüft deinen Body, deinen Körper und schaut, ob alles in Ordnung ist. Und wenigstens 5-mal in der Bibel finden wir den Hinweis, dass wir unsere geistige Gesundheit überprüfen sollen. Prüft euch, sagt Paulus im 2. Korinther, stellt selbst fest, ob euer Glaube noch lebendig ist. Oder ist bei euch nichts mehr davon zu merken, dass Jesus Christus unter euch lebt? Dann allerdings hättet ihr diese Prüfung nicht bestanden. So, wir müssen unsere Vitalwerte checken. Und die Vitalwerte sind eben jene 5. Anbetung, Gemeinschaft, Nachfolge, Dienst und Mission. Bin ich in diesen 5 Bereichen fit? Lebe ich darin? Oder lebe ich nur in Bereich 1, 3 und 5? Mit Mission habe ich vielleicht nichts im Hut, dann lebe ich nur in den ersten 4. Evangelisation, jetzt muss ich aufhören, welche Finger ich jetzt noch oben lasse. Jeremia rät, kommt, wir wollen unser Leben überprüfen und dann zum Herrn zurückkehren. Das ist ein guter Tipp, oder? Ich glaube, das hat Gott heute auch durch dieses Wort gesagt, heute Morgen. Er sagt, hey, das sind Dinge in deinem Leben, da bist du nicht auf Kurs. Da machst du dein eigenes Ding. Geh zum Kreuz, bring es in Ordnung und bereinige das mit mir. Denn Gott möchte dich segnen, aber er segnet nicht unreine Gefäße, wo noch der ganze Schmutz und Schlamm drin ist. Würdest du auch kein frisches Wasser reinschütten? Wofür? Wird ja verseucht durch das, was drin ist. Gott sagt, wasch erstmal das, was du hast, trenn dich von Dingen, triff Entscheidungen und dann lass uns zusammen richtig losgehen. Du wirst begeistert sein, wie sehr ein regelmäßiger Check-up dir helfen wird, dein Leben in einem geistlichen Gleichgewicht zu halten und geistlich zu wachsen. Dritter Punkt, schreibe deine Fortschritte auf. Warum führst du nicht ein geistliches Tagebuch, in dem du Dinge hineinschreibst, die du gelernt hast, die du erlebt hast, die dir wichtig sind, Ziele, die Gott dir gegeben hat, Visionen, Träume. Das Schreiben hilft dir dabei, dir darüber klar zu werden, was Gott in deinem Leben tut. Jemand sagte einmal, dass Gedanken entwirren sich besser, wenn sie deine Fingerspitzen passieren. Deine Gedanken entwirren sich besser, wenn sie deine Fingerspitzen passieren. Und du schreibst oder tippst. Und während du schreibst und tippst, werden Dinge klarer. Ah, du kannst das neu formulieren. Kennt ihr das? Ja, ich kenne das. Ich führe auch Tagebuch. Mose schrieb zum Beispiel alle Stationen der 40-jährigen Reise Israels bis nach Kanaan auf. Dein Leben ist ebenfalls eine Reise. Und eine Reise braucht ein Reisetagebuch. Ich hoffe, du wirst die Situation oder die Station deiner geistigen Reise durch ein zielorientiertes Leben aufschreiben. Es wird dir helfen. Du wirst nicht vergessen, wo du herkommst, aber du wirst auch nicht vergessen, wo du hin willst. Viertens, gib dein Wissen an andere weiter. Wenn du geistlich wachsen willst, dann lernst du am besten, indem du an andere weitergibst, was du selbst schon gelernt hast. Salomo erklärte, warum. Wer anderen Gutes tut, sagt er, dem geht es selber gut. Wer anderen hilft, dem wird geholfen. Ist nichts anderes als das Saat- und Ernteprinzip schon in den Sprüchen dargelegt. Wer sein Wissen teilt, bekommt mehr von Gott. Nun, nachdem du dein Lebensziel erkannt und verstanden hast, ist es deine Aufgabe, dieses Wissen mit anderen zu teilen. Gott fordert dich auf, sein Botschafter zu sein. Paulus schrieb Timotheus, was ich dir vor vielen Zeugen als die Lehre unseres Glaubens übergeben habe, das gib in derselben Weise an zuverlässige Menschen weiter, die imstande sind, es anderen zu vermitteln. Das Prinzip der Treue im Kleinen. Du kennst vielleicht hunderte von Menschen, die den Sinn und das Ziel ihres Lebens nicht kennen. Sprich mit deinen Kindern, mit deinen Freunden, mit deinen Nachbarn, mit deinen Kollegen darüber. Je mehr du weißt, desto mehr erwartet Gott von dir, dass du dein Wissen gebrauchst, um anderen zu helfen. Jakobus sagte sogar, wer Gelegenheit hat, Gutes zu tun und tut es trotzdem nicht, der wird vor Gott schuldig. So, Wissen erhöht die Verantwortung. Aber anderen Menschen zu erklären, welchen Sinn und Ziel ihr Leben hat, ist nicht nur eine Verpflichtung, sondern auch eines der größten Privilegien deines Lebens. Stell dir vor, wie anders die Welt wäre, wenn jeder den Sinn und Ziel seines Lebens kennen würde. Wie anders Deutschland wäre, wie anders der Ort wäre, aus dem du kommst, wenn jeder das Ziel Gottes für sein Leben kennen würde und leben würde. Die Welt wäre eine andere. Über viele Dinge müssten wir uns keine Gedanken mehr machen. Alles, was wir tun, tun wir zur Ehre Gottes. Halleluja. Gott möchte, dass wir Menschen zu Jesus und in seine Gemeinschaft führen, dass wir ihnen helfen, geistlich zu reifen und ihren Platz im Dienst auch zu finden, um sie dann auszusenden und wiederum andere zu erreichen. Wir nennen diese vier Stufen die Treppe des Erfolgs. Gewinnen, befestigen, trainieren oder jüngern und senden. Das ist es, wo wir glauben, dass es so simpel und so einfach ist, diese Strategie. Aber wenn etwas davon fehlt, dann funktioniert es nicht. Wenn jemand nicht befestigt wird, nachdem er Jesus angenommen hat, dann ist die Gefahr groß, dass er zurück in die Welt geht, dass die Welt lauter ruft und ihn ablenkt. Der Teufel wird es immer versuchen. Denkt an das Beispiel vom Sämann, wo das Wort gesät wurde, da ist der Feind nicht weit. Er versucht es zu rauben, auch hier und jetzt. Wenn du das, was du hier heute hörst und eine Entscheidung getroffen hast, nicht die nächsten 3 Tage umsetzt, dann wirst du es wahrscheinlich nie mehr tun. Ein Lieblingsstück des Teufels ist und bleibt die lange Bank. Schieb nichts da drauf. Wenn du was erkannt hast von Gott, setz dir sofort einen Termin, wann du anfangen wirst, oder fang einfach an. Diese beiden Dinge helfen dir, das nicht aus dem Auge zu verlieren, weil deine Gefühle vielleicht morgen anders aussehen, deine Tagesform, Montag sowieso nicht so gut ist und all das. Verstehst du? Halt das fest, was Gott dir gibt und was Gott dir auch sagt. Ich fasse zusammen. Der Missionsauftrag ist dein Auftrag, um ein Weltklasse-Christ zu werden. Denke weniger an dich und mehr an andere. Denke global statt lokal. Denke ewigkeitsorientiert und denke lösungsorientiert. Wenn du diese Dinge tust, wirst du deinen Dienst tun können, wirst du deinen Lebensauftrag sinnerfüllt tun können. Und dann finde dein Gleichgewicht. Werde Teil einer Zellgruppe, wenn du es noch nicht bist. Mache einen regelmäßigen Check-up über diese 5 Werte und schreibe deine Fortschritte auf. Und schließlich gib dein Wissen weiter an andere. Das kannst du zum Beispiel als Zellleiter vortrefflich sogar tun. So, ich kann da nur noch ermutigen zu. Früher in der Gemeinde, von wo ich draus komme, mussten viele Jahre vergehen, bevor jemand Verantwortung für Menschen bekommen konnte. Viele Jahre treuen Dienstes im Kleinen. Und heute sind wir da, dass wir zwischen 12 und 24 Monate nach einer Bekehrung Menschen anvertrauen. Weil wir sehen, Gott hat Großes getan. Gott verändert. Der erste Schritt auf der Treppe des Erfolgs ist es aber, Jesus Christus anzunehmen. Ich möchte gerne, dass wir zusammen aufstehen, bitte. All das Gesagte über Dienst, über Menschen, das Evangelium weiterzusagen, geht natürlich nur, wenn ich selbst das Evangelium angenommen habe. Wenn ich selbst Jesus Christus nicht nur, ich weiß, okay, da gibt es einen, der so heißt, sondern Jesus ist Herr meines Lebens geworden. Jesus sagt, wo es lang geht. Wenn ich das tue, verändert sich in meinem Leben alles. Und darum geht es mir heute. Ich möchte euch herausfordern. Die von euch, die solch eine Entscheidung noch nie getroffen haben, oder vielleicht hast du es mal gemacht vor langer Zeit und lebst heute ein ganz anderes Leben. Ich möchte dich ermutigen zu kommen und diese Entscheidung ganz neu zu treffen. Das ist vielleicht heute deine Stunde. Ich erinnere mich gut an meine Zeit, wo wir das hatten. 20 Jahre her. Und es war ein Schritt nach vorne, der alles veränderte. Halleluja. Geht mal oben, betet mal auch. Da ist irgendwas nicht in Ordnung. Halleluja, in Jesu Namen segnen wir unseren Bruder, segnen ihn mit Freiheit von jedem Schmerz. Halleluja, Gott, du bist hier. Preis dich, der große Arzt ist hier. Ich befehle jedem Schmerz, ihn zu verlassen, und ich spreche Heilung in sein Leben hinein, Heilung in seinen Körper und vollständige Wiederherstellung dieses Schmerzbereichs. Danke, Jesus, dass du alles wieder ausrichtest und aufrichtest. In Jesu Namen fließe, Geist Gottes. Das ist dein Junge. Danke, Herr, dass du ihn anrührst. Halleluja. Ehre sei dir, Herr. Ehre sei dir. Halleluja. Während Gott an ihm wirkt, lade ich die ein, an denen Gott auch wirken soll. Wenn das jetzt deine Zeit ist, konzentriere dich jetzt auf ihn. Gott konzentriert sich auf unseren Bruder. Und wir konzentrieren uns jetzt auf Gott. Wenn du diese Entscheidung für Gott treffen möchtest heute und einen Startschuss setzt, vor Zeugen, darum geht's, dann lade ich dich ein, jetzt nach vorne zu kommen. Überwinde jede Furcht, es geht nicht um Angst. Lass nicht zu, dass die Angst vor deinem Nachbarn dich daran hindert, die wichtigste Entscheidung deines Lebens festzumachen. Und Gott wartet auf die, die das tun wollen. Ich möchte gerne mit dir beten, wenn du sagst, das soll heute mein Tag sein. Von heute an möchte ich diesem Gott dienen und diesem Gott angehören, ganz und gar. Halleluja. Halleluja. Können wir ein Lied spielen? Ehre sei Gott. Ehre sei Gott. Pokorasiam pariatus. Giamba forasat. Während des nächsten Liedes bitte ich euch zu kommen. Hört in euch rein. Tut das, was ihr spürt, dass Gott euch sagt. Wenn Gott euch zieht, dann kommt. Wenn Gott euch nicht zieht, seid entspannt. Singt das Lied mit, freut euch drüber. Aber ich glaube, dass Gott retten möchte, auch heute Morgen. Und der Unterschied zwischen einem Leben mit und einem Leben ohne Gott ist so drastisch und so wesentlich, dass wir diese Einladung jeden Sonntag aussprechen. Es ist der Kernpunkt und das Zentrum dieses Gottesdienstes, weil hier Menschen sich verändern. Auf eine Weise, wie es ohne Gott niemals möglich wäre. So. Hier ist das Kreuz, ich lade euch ein, kommt nach vorne, macht ganze Sache mit Gott. Ihr werdet nicht Mitglied der Gemeinde, keine Angst, aber ihr werdet Mitglied im Reich Gottes, im Königreich des höchsten Königs. Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist.
Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.